Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So beginnt das erste Buch der Bibel, so beginnt die Offenbarung Gottes an uns Menschen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Schöpfung ist ein enorm wichtiges Thema für jeden Menschen. Letzte Woche sind wir durch das Alte Testament gegangen und haben anhand sehr vieler Bibelstellen gemerkt, die ganze Schöpfung predigt. Und das ganze Alte Testament gibt Zeugnis davon, was die Schöpfung uns sagt, uns predigt. Die ganze Schöpfung gibt Zeugnis von Gott und sie dient als eine Demonstration, als eine Illustration, etwas, was uns vor Augen steht, was wir sehen können, was wir fühlen können, was wir schmecken können, dass Gott erhaben ist, dass er kräftig und mächtig ist, dass er weise ist, dass er liebevoll ist, dass er treu und zuverlässig ist. All diese Dinge, sie werden uns präsentiert in der Schöpfung. Darum schreibt der Reformator Johannes Calvin, die Schöpfung ist ein Theater der Herrlichkeit Gottes. Doch es gibt noch einige sehr bedeutende Beobachtungen, die ich zu Beginn dieser Predigtreihe durch das erste Buch Mose thematisieren möchte. Diese Predigt heute, sie heißt Christus und die Schöpfung. Christus und die Schöpfung. Da die Schöpfung ganz am Anfang der Bibel steht, ja, in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, ganz am Anfang des Alten Testaments, ganz am Anfang des Wirkens Gottes mit den Menschen, da kann man ganz leicht zu der verkehrten Annahme kommen, dass die Schöpfung so an und für sich mit Jesus erstmal gar nichts zu tun hat. Jesus Christus, der taucht doch erst im Neuen Testament auf. Viele tausend Jahre später nach der Schöpfung. Oder lasst mich sagen, einige tausend Jahre, nicht, dass es falsch verstanden wird. Die Schöpfung und der Fall und die Sünde, das gehört doch irgendwie zu der Vorgeschichte, die das Kommen Jesu zwar notwendig machten, aber so ganz direkt hat die Schöpfung doch erstmal nichts mit Jesus zu tun, oder? Völlig falsch. Absolut verkehrt. Zum einen macht die Bibel ganz unmissverständlich klar, dass Gott die ganze Welt geschaffen hat durch Jesus Christus. Jesus war das Wort, mit dem er die ganze Welt geschaffen hat. Es ist alles in ihm erschaffen worden. Und darauf werden wir in den nächsten Wochen noch genauer eingehen. Doch worum es mir heute geht, ist, Jesus Christus ist nicht nur der Akteur der Schöpfung, also durch den alles tatsächlich geschaffen wurde, und er ist darum unmittelbar beteiligt. Er ist auch nicht nur der Erhalter der Schöpfung, durch den alles Bestand hat, was die Bibel auch nennt. Nein, Jesus Christus ist auch als Mensch untrennbar mit der Schöpfung verbunden, von Anfang bis Ende. Okay, wir wissen, bevor Jesus Mensch wurde, war er schon von Ewigkeit Gott. Ja, es gab nie einen Moment, wo Jesus Christus nicht war. Er wurde nicht erst geschaffen mit der Schöpfung oder etwas dergleichen. Er war schon immer Gott, aber er war nicht immer Mensch. Ja, es gab diesen einen Zeitpunkt, wo Jesus Christus Gott auch zusätzlich Menschheit annahm. Nun, meine These an diesem Morgen ist, dass die Schöpfung unmittelbar und untrennbar mit Jesus Christus als Mensch verbunden ist. Wenn wir über die Schöpfung nachdenken, können und dürfen wir es nicht ohne die Menschwerdung Christi betrachten. Und darum ist das mein erster Punkt. Die Menschwerdung Christi und die Schöpfung. Christus ist Grund und Ziel der Schöpfung. Die Bibel bestätigt ganz unmissverständlich, dass Gott der Schöpfer ist. Ja, das haben wir letzte Woche ausführlich behandelt. Und tatsächlich, die ganze Schöpfung predigt von dem Schöpfer. Doch warum schuf Gott im Anfang die Himmel und die Erde? Warum hat er das eigentlich gemacht? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Ja, wenn Gott der Schöpfer ist und er alles geschaffen hat, gibt es einen Grund dafür? Vor 1. Mose 1, Vers 1. Vor dem Punkt, wo wir lesen, im Anfang schuf Gott. Da war Gott schon von Ewigkeit. Gott hat keinen Anfang. Doch warum hat Gott in der vergangenen Zeit sich entschlossen, die Welt zu erschaffen? Warum macht er das? Das ist nicht etwas, was wir in der Schöpfung sehen können. Ja, letzte Woche haben wir gesehen, wir können sehr, sehr viel in der Schöpfung sehen. Sie offenbart uns viel über Gott. Aber den Grund, warum er das gemacht hat, das offenbart erst das Wort Gottes. Warum hat Gott diese Welt geschaffen? Und die Antwort ist, hör einmal genau zu, die Antwort ist, Gott hat die Welt und das ganze Universum geschaffen mit dem höchsten Ziel, dass die Herrlichkeit der Erlösung in Jesus Christus sichtbar wird. Wie komme ich darauf? Schlagt auch mit mir auf, Epheser Kapitel 1, und wir lesen die Verse 3 bis 12. Epheserbrief, Kapitel 1, wir lesen die Verse 3 bis 12. Und achtet mal darauf, wie oft hier in diesem Text vorkommt, in Christus oder in ihm. Okay? Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, das heißt vor der Schöpfung, dass wir heilig und tadellos vor ihm in Liebe, tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, also in Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das auf der Erde, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, dass wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Es ist ein sehr dicht formulierter Text und deswegen nicht so ganz einfach zu verstehen. Doch was Paulus hier schreibt, ist wirklich erstaunlich. Gott, der Vater, er tut nichts willkürlich. Er handelt niemals ziellos oder zufällig. Alles, was Gott tut, das geschieht mit Vorsatz. Ja? Paulus schreibt hier von dem Vorsatz Gottes. Nun, was bedeutet Vorsatz? Vorsatz ist eine bewusste Absicht, ein fester Entschluss. Ihr kennt vielleicht diese Bemühungen zum neuen Jahr, eine gute Vorsätze zu haben und die dann im Jahr zu erfüllen. Ich habe eine feste Absicht, die ich auch erfüllen möchte. Oder bei einer Straftat, da wird vor Gericht geprüft, war diese Straftat, war diese Gewalttat, war sie unbeabsichtigt? Oder kam sie aus dem Affekt heraus, also ungeplant, oder mit Vorsatz, also mit einer festen Absicht, mit einem festen Entschluss. Das war ganz bewusst. Nun, Gott tut nichts aus dem Affekt. Gott tut alles mit einem Vorsatz. Nun, was ist denn sein Vorsatz? Gott handelt und wirkt immer nach dem Rat seines Willens. Auch das sagt Paulus hier. Also der Vorsatz ist verbunden mit dem Rat seines Willens. Was ist der Rat seines Willens? Nun, er hat einen Ratschluss nach seinem Willen gefasst. Er hat darüber nachgedacht, er hat es festgelegt, er hat sich mit sich selbst beraten und einen Willen formuliert. Und das ist der Vorsatz für alles, was er tut und wirkt. Okay? Können wir den Rat seines Willens wissen? Paulus schreibt, ja, aber das war ein Geheimnis. Es war nicht so klar ersichtlich, wie jetzt die Eigenschaften Gottes, wie seine Macht und seine Weisheit, aber er hat es offenbart. Schon vor Grundlegung der Welt, bevor er also die Welt erschaffen hat, noch vor Genesis 1, Vers 1, hat Gott beschlossen, Menschen ihre Übertretungen zu vergeben und eine herrliche Erlösung zu schaffen, und zwar alles in ihm, in Christus. Und alles im Himmel und alles auf der Erde, es soll alles zusammengefasst werden, es soll alles zusammengebunden werden in Christus. Das heißt, alles soll von ihm abhängig sein, alles soll nur Bestand haben in ihm. Es ist alles für ihn, damit die Herrlichkeit der Gnade Gottes sichtbar wird. Das schreibt Paulus hier in diesem so dichten Text. Gottes ewige Ratschlüsse, sein Handeln von Schöpfung und Sündenfall und Erlösung und Wiederherstellung, es ist alles herrlich miteinander verbunden. Gott hat nicht einfach mal angefangen und geguckt, mal schauen, wie weit ich komme, mal schauen, wie es läuft. Bevor er die Welt erschaffen hat, hat er schon alles bestimmt und einen Vorsatz festgelegt, ein Ziel festgelegt, einen Grund festgelegt für alles, was er tut. Alles wurde bestimmt und gewirkt, damit Gott gepriesen wird in Jesus Christus, dem großen Retter der Gnade. Die Schöpfung ist das Theater der Herrlichkeit Gottes. Wir sehen hier all seine herrlichen Eigenschaften. Doch dieses Theater, wenn wir mal in diesem Bild bleiben wollen, dieses Theater hat eine Hauptvorstellung. Nämlich die Erlösung von Menschen. Und dieses Theater hat einen Hauptdarsteller. Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Gott hat die Welt geschaffen mit dem Plan zu erlösen. Noch bevor er sie erschaffen hat. Die Erlösung war nicht eine Art Plan B zur Rettung, weil die Welt nicht so gut war und nicht so erhalten werden konnte, wie ursprünglich geplant. Gott hat die Welt erschaffen, um sie zu retten. Um sie zu erlösen. Noch bevor die Sünde in die Welt kam. Ja, er hat sie geschaffen. Warum? Weil durch seine Erlösung, durch die Rettung von Menschen, wird eine Eigenschaft von Gott sichtbar, die ihm unglaublich kostbar ist, nämlich, dass er ein gnädiger Retter ist. Gott hat in seinem Ratschluss mit eingeplant, dass der Mensch in Sünde fällt, damit er seine rettende Gnade offenbaren kann in dieser Welt. Die ganze Schöpfung ist letzten Endes die Bühne für das Erlösungswerk in Jesus Christus. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Das ist das, was Gott uns geoffenbart hat. In Offenbarung Kapitel 13, Vers 8, da heißt es über die Gottlosen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, und hört einmal, des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Gott plant bereits, dass Jesus Christus das stellvertretende Opferlamm werden sollte, dass er dieses Lamm ist, das für Sünden stirbt, noch bevor er die Welt erschuf. Und das ist eine Tatsache, die nicht lange bekannt war. Aber wir sollten das verstehen. 1. Petrus 1, Vers 20. Er, Christus, ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Jesus ist Mensch geworden. Gott wusste das schon vor Grundlegung der Welt, dass Christus Mensch werden musste. Er hat die Welt erschaffen, damit Christus Mensch werden kann und Menschen erlösen. In Epheser 3 betont Paulus es noch einmal. In Epheser Kapitel 3, ab Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen war, verborgen war. Also hier noch einmal, Paulus spricht davon, da ist dieses Geheimnis, was die Verwaltung der Welt angeht, das von den Zeitaltern her, von Ewigkeit her schon in Gott geplant war. Aber jetzt wird es in der Gemeinde verkündet. Jetzt wird es beleuchtet. Hier wird Licht. Es wird ans Licht gebracht, was dieses Geheimnis der Verwaltung war. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Es war ein ewiger Plan, ein ewiger Vorsatz. Und Paulus schreibt, jetzt ist Jesus Christus Mensch geworden. Er hat gelebt, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist verkündet in der Gemeinde. Hier wurde verwirklicht, was Gott von Ewigkeit her geplant hat. Hier erfüllt sich Grund und Zweck der ganzen Schöpfung. Gott hat die Welt geschaffen, wegen und für Jesus Christus. In Christus ist der ewige Vorsatz und Ratschluss Gottes verwirklicht, der schon vor den Zeitaltern bestand. Noch ein Vers, Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Er, Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also wenn wir etwas erkennen wollen von Gott, von seinem Wesen, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Wir haben letztes Mal schon gesehen, das ist ein technischer Begriff, ein Fachbegriff. Es geht nicht darum, dass Christus erschaffen wurde, dass er irgendwie geboren wurde, mit der Schöpfung, sondern der Erstgeborene bedeutet, er hat den völligen Vorrang. Der Erstgeborene war der Erbe aller Dinge. Der Erstgeborene war der besonderen Vorrang hatte bei der Verwaltung, der erste Segensträger und so weiter. Deswegen, der Erstgeborene bedeutet, es gehört alles Christus. Es ist alles für ihn geschaffen worden. Okay? Der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Versteht ihr, was Paulus hier schreibt? Die ganze Schöpfung wurde für Christus geschaffen. Gott hat schon vor der Schöpfung gewusst, dass die Menschen in Sünde fallen werden. Und dennoch hat er die Welt geschaffen. damit seine herrliche Eigenschaft der Gnade in Jesus Christus sichtbar wird, diesem Lamm, diesem Opferlamm, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt. Das schon als ein Lamm, das geschlachtet werden sollte, bekannt war vor Grundlegung der Welt. Der Anfang der Schöpfung, er weist bereits auf das Ende hin. Grund und Ziel der Schöpfung sind miteinander verbunden. Es ist alles zusammengefasst in Jesus Christus. Und darum ist die Menschwerdung Christi notwendig mit der Schöpfung verbunden. Ich weiß, dass das ein bisschen theoretisch ist, aber es ist ganz, ganz wichtig für uns Menschen zu verstehen, die ganze Schöpfung besteht nur wegen Christus und für Christus. Wenn die ganze Schöpfung die Bühne der Erlösung in Christus ist, dann ist die Menschwerdung Christi notwendig mit der Schöpfung verbunden. Und hier in der Menschwerdung betritt der Hauptdarsteller die Bühne. Kreation und Inkarnation sind untrennbar miteinander verbunden. Schöpfung und Menschwerdung. Und das ist das Zeugnis der Bibel. Und das verändert alles. Es verändert unsere Sichtweise auf die ganze Schöpfung. Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das bedeutet, der Schöpfer wird selbst Teil der Schöpfung. Das ist atemberaubend. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Wer an die Schöpfung denkt, muss auch an die Inkarnation, an die Menschwerdung Christi denken. Das eine würde nicht ohne das andere bestehen. Der erste Vers der Bibel, der erste Vers in Genesis lautet: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wer von euch weiß, wie der erste Vers im Neuen Testament lautet? Matthäus 1, Vers 1. Wie fängt das Neue Testament an? Gute Frage, oder? Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ursprung der Welt, Genesis 1, Vers 1. Ursprung der Menschheit Jesu Christi nach dem Fleisch, Matthäus 1, Vers 1. Wisst ihr noch aus der letzten Predigt, wie das griechische Wort für Ursprung heißt? Wie war nochmal das griechische Wort für Ursprung? Ja, erinnert an. Ja. Das griechische Wort für Ursprung ist Genesis. Nun, welches Wort gebraucht Matthäus wohl, wenn er heißt Ursprung Jesu Christi? Genesis. Es beginnt mit der Genesis der Schöpfung im Alten Testament. Und das Neue Testament beginnt mit der Genesis, mit dem Ursprung der Menschheit Jesu Christi. Nun, es kommt mir hier nicht auf Wortspiele an, aber wir müssen verstehen, Schöpfung und Menschwerdung Christi sind in Gottes Ratschluss untrennbar miteinander verbunden. Denn warum musste Gott Mensch werden? Oder wie Johannes es in Johannes 1 nennt, warum musste das Wort Fleisch werden? Warum musste Gott, der Schöpfer aller Dinge, in diese Schöpfung hineinkommen? Warum hat Gott keinen Engel geschickt, um die Welt zu erlösen? Warum musste Gott selbst Mensch werden? Der Hebräerbrief, er legt großen Wert darauf zu betonen, wie wichtig und wie entscheidend das ist, dass Christus tatsächlich Mensch wurde. Wir hatten das schon in der Predigtreihe gehabt, in Hebräer 2, Vers 14 bis 17. Da lesen wir, weil nun die Kinder, also das sind wir, die wir erlöste Kinder Gottes geworden sind, also die Christen, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Christus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er, Gott, nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Ohne Menschwerdung, ohne Inkarnation keine Erlösung. Die Menschen waren schuldig vor Gott. Und Gott will nun seine Retterkraft, seine rettende Gnade zeigen, aber auf heilige und gerechte Weise. Und darum musste Gott Mensch werden, um die Schuld von Menschen abzutragen. Er musste Fleisch und Blut werden, damit er mit seinem Leben und seinem Tod die Sünden von uns Menschen bedecken und bezahlen kann. Damit er unser Stellvertreter werden kann. Unser Opferlamm und unser barmherziger und treuer Priester, der uns mit Gott versöhnt. Gott wurde Mensch in Jesus Christus, das ist von größter Bedeutung. Denn es zeigt, dass wir Menschen und diese Welt für Gott eine Rolle spielen. Die Schöpfung ist Gott wichtig. Er setzt sich ein für die Schöpfung, mit äußerstem Einsatz. Gott wurde Mensch, um für die Schuld von Menschen mit dem Tod zu bezahlen und als Mensch aus dem Tod aufzuerstehen und damit die einzige Hoffnung auf Erlösung für uns Menschen zu sein. Gott kann nicht sterben, darum musste er Mensch werden, um mit seinem Tod bezahlen zu können. Und wisst ihr, was das bedeutet? Was die Menschwerdung Christi für uns bedeutet? Es bedeutet, es ist gut, Mensch zu sein. Es ist gut, Mensch zu sein. Ja, tatsächlich, es ist wunderbar, Mensch zu sein. Es ist das Beste, was uns passieren konnte. Ja, der Mensch ist völlig verdorben durch die Sünde. Wir betonen das. Wir haben nichts vor Gott verdient. Es ist kein Bereich in unserem Leben so rein und heilig und gerecht, wie es sein sollte. Unser Leib ist vergänglich, krankhaft, sterblich. Eine Strafe durch die Sünde. Wir sind alle Sünder. Aber das gehört nicht zum Menschsein unbedingt dazu. Gott hat Adam geschaffen als einen vollkommenen Menschen, zunächst ohne Sünde. Und wir sehen, weil Jesus Christus Mensch geworden ist, weil Gott Mensch geworden ist, ist Menschsein an und für sich nichts Schlechtes. Sonst wäre Gott nicht Mensch geworden. Nein, er ist Mensch geworden, um die Menschheit zu erlösen in alle Ewigkeit. Jesus kam nicht, um Engel zu retten, obwohl auch Engel gefallen sind. Er kam, um Menschen zu retten. Und darin sehen wir, es ist gut, Mensch zu sein. Es ist herrlich, Mensch zu sein. Und auch Jesus Christus, er hat die Menschheit angenommen. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Und er bleibt in Ewigkeit Gott-Mensch. Als er in den Himmel aufgefahren ist, hat er die Menschheit wie so eine leere Hülle zurückgelassen. Er bleibt ewig Gott-Mensch. Das ist unsere große Zuversicht. Es ist die Zuversicht für uns Menschen. Christus ist der Retter von Menschen und darum ist es gut, Mensch zu sein. Und außerdem, die Welt ist gut. Warum? Weil Jesus Christus als Mensch in diese Welt kam. Der Vater sandte seinen Sohn in diese Welt, um die Welt zu erlösen. Es gibt Christen, die stellen sich den Himmel wie so eine Art Geisterwelt vor. Irgendwie so eine ätherische Sphäre und da schweben dann so die Seelen irgendwie auf Wolken herum. Und es ist alles körperlos, es ist alles nicht greifbar. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Die Welt wurde von Gott geschaffen und sie war sehr gut. Sie ist in Sünde gefallen, aber Christus ist in die Welt gekommen, um Menschen zu erlösen und auch die ganze Schöpfung wiederherzustellen. Wenn Christus wiederkommt, wird er die Welt nicht zusammenknüllen und auf die Müllhalde des Universums werfen. Nein, er wird alles erneuern und herrlich wiederherstellen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und sie werden verbunden sein in wunderbarer Herrlichkeit. Er wird alles neu machen. Er wird in Herrlichkeit erlösen. Schaut einmal, was Paulus in Römer 8 schreibt. Römer 8, die Verse 19 bis 23. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung sehnt sich, dass die Kinder Gottes, dass die Christen offenbar werden. Okay? Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Christus ist die Hoffnung der Erlösung, dass wir gerettet werden, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir ewiges Leben haben. Aber nicht nur des Geistes, nicht nur der Seele, nein, auch des Leibes. Und Paulus fährt fort und wisst ihr, diese Erlösung, die die Kinder Gottes erfahren werden, das ist die Hoffnung der ganzen Schöpfung, die gefallen ist. Die ganze Schöpfung, sie ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Nichts bleibt ewig. Jede Pflanze geht irgendwann ein, jeder Baum fällt irgendwann um. Alles ist vergänglich. Aber Paulus sagt ja, diese Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden, aber nicht für immer. Auf Hoffnung hin. Es wartet auf eine Zeit, wenn die Kinder Gottes offenbar werden durch den Retter Jesu Christi, dann wird er auch die Schöpfung erneuern und wiederherstellen. Sie ist schon wie in einer Art Geburtsprozess. Ja, man sieht schon, wie bei einer Schwangerin, der Bauch wird immer dicker. Hier kommt bald eine neue Schöpfung. Die Welt wird wiederhergestellt. Die Vergänglichkeit wird abgetan, die seit der Sünde Adams besteht. Nein, Christus ist nicht gekommen, die Christen auf einen anderen Planeten zu retten. Er wird die ganze Schöpfung vollkommen zu Glanz und Ehren wiederherstellen. Er wird einen Paradiesgarten wiederherstellen, der schöner ist als Eden. Und schöner als all die Schönheit, die wir hier in dieser Welt sehen und genießen können. Und es wird sichtbar werden, Christus ist der Grund und das Ziel der ganzen Schöpfung. Die Menschwerdung Christi ist notwendig mit der ganzen Schöpfung verbunden. Er ist der Erlöser des Geistes und des Leibes und der ganzen Schöpfung. Der zweite Punkt, und das sind die praktischen Anwendungen. Die Christen und die Schöpfung. Also, Christus und die Schöpfung haben wir behandelt. Was bedeutet das nun für die Christen und die Schöpfung? Was bedeutet das für uns Christen? Wie sollten wir als Christen die Schöpfung betrachten im Licht dieses weisen Ratschlusses Gottes? Im Lichte dessen, dass er alles geschaffen hat, dass die Herrlichkeit der Erlösung in Christus sichtbar wird. Eine erste Anwendung. Lass die Schöpfung dich ermutigen, Gott zu loben und dich an ihm zu erfreuen. So viele Menschen, sie staunen über die großen und die kleinen Faszinationen dieser Welt, die Vielfalt der Tiere, das Zusammenspiel der ganzen Natur, die Harmonie, die Kreativität, die Farbenvielfalt, der Reichtum, die Schönheit der Schöpfung. Und das ist gut. Es ist gut, wenn wir das beachten. Doch all das soll unser Lob hervorbringen für den Schöpfer und nicht für die Schöpfung. Für den Schöpfer, der alles mit Vorsatz nach seinem weisen Ratschluss geschaffen hat. In Psalm 92, Vers 4 heißt es, denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände jubel ich. Wie groß sind deine Werke, Herr? Sehr tief sind deine Gedanken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht es nicht. Kannst du dir vorstellen, diese ganze Schönheit der Schöpfung zu sehen? Und denkst, ja, ist halt so. Ist halt irgendwie per Zufall so entstanden. Die Bibel sagt, dann bist du ein Tor, dann bist du ein Dummkopf. Freue dich und erkenne und lobe den Gott der Schöpfung. Er hat alles mit weisem Vorsatz geschaffen. Die ganze Welt, sie dient der Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Nun siehst du das in der Schöpfung. Weck die Schöpfung in dir, diese Freude und das Lob an Gott. Johannes Calvin, er wird von seinen Kritikern gerne so ein bisschen als ein freudloser, humorloser Gelehrter dargestellt, der irgendwie nur seine Bücher schrieb. Dabei wusste er sehr gut, sich am Herrn zu erfreuen. Er schreibt über die Schöpfung. Unterdessen aber wollen wir doch nicht versäumen, in diesem herrlichen Schauhause aus Gottes offenbaren und uns entgegentretenden Werken fromme Erquickung zu schöpfen. Denn es ist, wie wir schon sagten, zwar nicht der höchste, aber doch nach der Ordnung der Natur der erste Erweis des Glaubens, wenn wir, wohin wir auch die Augen lenken, alles, was uns begegnet, als Gottes Werk ansehen und zugleich mit frommer Erwägung überlegen, zu welchem Zweck es Gott erschaffen habe. Also, Calvin, er schaute auf die Tiere, er schaute auf die Berge, er schaute auf die Pflanzen, er schaute auf die Flüsse und er blieb nicht dabei stehen und sagte, oh ja, schöne Tiere, schöne Berge, schöne Flüsse. Er freute sich an Gott. Er sagt, das ist eine Erquickung für mein Herz, weil ich sehe, das sind Werke Gottes. Und er überlegte, oh Gott, zu welchem herrlichen Zweck hast du das erschaffen? Alles wurde ihm zu einer Illustration der geistlichen Wahrheiten. George Washington Carver, vielleicht einigen von euch ein Begriff. Ein Schwarzer, der geboren wurde in Sklavenverhältnissen. Und er wurde durch einen bemerkenswerten Lebenslauf Amerikas wichtigster Wissenschaftler der Biologie. Und er hat mit seinen Erkenntnissen über den Nutzen der Erdnusspflanze Amerikas ganze Gesellschaft verändert. Er hat wirklich Amerika und der ganzen Gesellschaft zum Guten gedient. Und in seinem Tagebuch schreibt er, wie es begann. Es begann nämlich mit einer simplen Frage und die schrieb er in sein Tagebuch. Gott, wozu hast du die Erdnuss erschaffen? Und er entwickelte über hunderte Nutzen und Rezepte und Möglichkeiten, die Erdnusspflanze zum Gewinnen zu gebrauchen und zu nutzen, was bis dahin nur für Vieh oder für kleine Kinder manchmal verwendet wurde. Gott, wozu hast du die Erdnuss erschaffen? Und darum heißt es in Psalm 111, Vers 2, groß sind die Taten des Herrn, zu erforschen von allen, die Lust an ihm haben. Die Schöpfung, sie dient uns, dass wir erforschen die Werke und die Taten Gottes. Wir sollen uns freuen an der Schöpfung und sie erforschen, weil wir wissen, der weise und gute Gott hat alles mit einem Vorsatz gemacht. Nichts ist planlos. Wir freuen uns an der Schöpfung wegen Gott und für Gott und mit Gott. Der alte Kirchenvater Augustinus, er schreibt in seiner Autobiografie, er schreibt es alles als ein Gebet. Und er schreibt nun zu Gott, denn es liebt dich zu wenig, wer neben dir ein anderes liebt, das er nicht um deinetwillen liebt. Ich lese es nochmal, okay? Denn es liebt dich zu wenig, wer neben dir ein anderes liebt, das er nicht um deinetwillen liebt. Gott hat alles geschaffen. Und wir sollen uns an ihm erfreuen. Und all seine Werke, die wir lieben sollen, wir sollen sie lieben, nicht nur um ihrer selbst willen, sondern weil sie uns hinweisen auf Gott. weil sie uns aufzeigen, wie liebenswürdig und wie wertvoll Gott ist. Und wenn wir etwas anderes lieben, außer Gott, neben Gott und nicht in Verbindung mit ihm, dann lieben wir Gott zu wenig. Die ganze Schöpfung ist darum nur liebenswert, weil sie uns hinweist auf Gottes Liebe. Und wenn wir Gott lieben können, können wir uns auch in rechter Weise an der Schöpfung erfreuen. Eine zweite Anwendung. Genieße die Gaben in der Schöpfung in dankbarer Annahme. Wir sollen uns freuen über die guten Gaben der Schöpfung. Und zwar wegen Gott. Wegen seinem wunderbaren Vorsatz. Ja, Calvin, er beschreibt die Vorsehung Gottes, also wie Gott alles erhält, wie das Wirken eines liebevollen Vaters, der seine Familie versorgt. Den weisen Ratschluss Gottes in alledem zu sehen, es darf uns dankbar genießen lassen. In 1. Timotheus 4, Vers 1, da schreibt er, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Die verbieten, hört einmal zu, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat. Wozu? Was ist ein Vorsatz für Speise? Zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wir sollen uns erfreuen an Speise. Warum? Weil Gott Speise geschaffen hat zu unserem Genuss, dass wir es dankbar annehmen und Gott dafür preisen. Es gibt so, in allen Religionen gibt es irgendwelche Fanatiker, die sagen, wir müssten uns ein möglichst asketisches Leben führen, wir dürfen nichts genießen, wir am besten nur irgendwie trockenes Brot und Wasser und das kann allein Gott ehren. Es lästert Gott. Gott hat diese Schöpfung so gut gemacht. Gott hat dafür gesorgt, dass wir so viele wunderbare, unterschiedliche Geschmackssorten genießen können. Gott hat Speise geschaffen zu unserem Genuss, dass wir es dankbar annehmen in der Erkenntnis der Wahrheit. Das kommt von Gott. Wir erziehen unsere Kinder beim Essen, dass sie nicht sagen sollen, bäh. Aber wir müssen selbst verstehen, dass es nicht nur unhöflich gegenüber der Mutter, die vielleicht lange und liebevoll alles zubereitet hat, es ist auch unhöflich und undankbar gegenüber Gott. Denn von ihm kommt alle Speise. Speise ist uns zur Dankbarkeit gegenüber Gott gegeben. Und wir dürfen und wir sollen das Gute der Schöpfung genießen. Ja, im Glauben kann ich einen Kuchen oder Schokolade essen und sagen, danke Gott für die Kakaobohne und danke Gott für Zucker, das ist lecker. Und danke, dass wir auch Zahnhygiene haben, dass es mir nicht schadet. Ich kann Gott dafür preisen. Für Lasagne. Und für Fleisch und für all das, was wir genießen können. Dass wir uns nicht irgendwie nur die Energie bekommen aus der Steckdose oder sowas. Es soll uns helfen, dass wir die Schöpfung dankbar genießen und sehen, das kommt von Gott. Aber nicht nur die Speise. Paulus erwähnt auch hier die Beziehungen, die Freundschaften, die Partnerschaft, die Ehe. Sie soll uns dankbar machen gegenüber Gott. Ihr Ehefrauen, schaut doch mal euren Mann an und sagt, Gott, danke dir für diese Gabe. Salomo, er weist die Ehemänner an. Prediger 9, Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens. Genieße das. Es ist eine Gabe Gottes. Tut doch nicht so, als wäre das etwas Ungeistliches. Es gibt so viele, die meinen, man müsste alles Irdische, alles Leibliche Genuss verbieten oder völlig zurückdrängen. Die Bibel tut das nicht. Christus ist ein Mensch geworden. Christus ist in diese Welt gekommen und es zeigt uns, wir sollen Mensch sein und diese Welt in rechter Haltung gegenüber Gott genießen. Wir sollen uns erfreuen an dem, was Gott gibt. Und erfreuen, dass er Erlösung gibt. Die Schöpfung als Werk Gottes ist gut. Sexualität, Musik, Sport, Nahrung. Das alles, es kann zur Sünde und zur Gottlosigkeit dienen. Es kann einen so sehr abbringen von Gott. Aber es ist uns Menschen gegeben von Gott zu einem guten Nutzen. Und wenn wir erkennen, dass Gott der Schöpfer ist, wenn wir erkennen die Wahrheit, dann können wir es dankbar als Gaben Gottes annehmen und in rechter Weise genießen zum Lob Gottes. Gott mag Materie. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott mag Materie. Gott mag Holz und Stein. Das, was er geschaffen hat, es ist gut. Genieße die Gaben in der Schöpfung und danke Gott dafür. Gebrauche alle deine Sinne, um Gottes Gaben zu genießen. Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung ist die Ursache für jede reine und anhaltende Freude in dieser Welt. Und eine letzte Anwendung. Drittens, lass die Schöpfung deine Vorfreude und Hoffnung auf die Ewigkeit erhöhen. Jede Freude dieser Welt weist auf etwas Größeres in der Zukunft hin. Die Theologie der Schöpfung ist gleichzeitig auch eine Predigt über die Endzeit und die Ewigkeit. Die Schöpfung zeigt uns schon etwas von dem Ende. Warum? Weil Gott alles in einem weisen Vorsatz und Ratschluss zusammengebunden hat. Die schönsten Augenblicke, die herrlichsten Freuden in dieser gefallenen Schöpfung, sie sollen uns doch schon mit Sehnsucht und Erwartung hinweisen auf die wiederhergestellte und verherrlichte neue Erde. Kannst du dich an deinen schönsten Urlaub erinnern, wo du am Strand warst und dachtest, oh, die Wärme der Sonne, die Erfrischung des Wassers, der Strand, der so weich und weiß ist. Oh, wie herrlich, wie schön, ich wünschte, ich könnte hier bleiben. Diese Freude ist ein Vorzeichen auf die neue Schöpfung, auf die neue Erde. Oder wenn du stehst vor diesen atemberaubenden Bergen und du siehst, wie sie sich majestätisch emporheben und du denkst, oh, ich könnte hier angewurzelt stehen bleiben, so schön, ich kann es gar nicht genug aufsaugen. Es ist ein Vorzeichen, was uns zeigen soll. Selbst die Schönheit dieser gefallenen Welt darf uns erinnern und hinweisen auf die Schönheit der erneuerten Welt. Diese Welt soll uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Diese Welt ist nicht nur so eine Art Bushaltestelle, in der wir bloß still und regungslos warten und hoffen, dass jetzt der Bus bald kommt und uns abholt. Wir sollen uns in dieser Welt vorbereiten auf die kommende Zeit. Wir sollen lernen, Gott zu erkennen in seinen Werken hier. Weil wir Gemeinschaft mit Gott haben werden in alle Ewigkeit, wenn wir an Christus glauben und in ihm erlöst sind. Nun, das tun wir in Verantwortung gegenüber der jetzigen Schöpfung, natürlich. Die ganze Umweltschutzbewegung ist oft Götzendienst, muss ich sagen. Wir werden darauf noch eingehen, indem sie die Schöpfung zum Götzen macht. Und das ist falsch. Ja, indem sie die Bäume bewahren und die Kinder töten. Aber als Christen wissen wir um eine Verantwortung der Schöpfung. Wir sollen der Schöpfung begegnen als dem guten Werk Gottes. Und gleichzeitig ist diese Zeit nicht unsere Sehnsucht und unser Ziel. Wir glauben nicht, dass das hier schon das Paradies ist. Aber es soll uns hinweisen auf das, was kommt. Zusammen mit der ganzen vergänglichen Schöpfung warten wir auf die Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder Gottes, in der jede Schönheit und jede Freude dieser Welt um ein Vielfaches gesteigert wird. In dieser Zeit, wo es heißt, es wird kein Tod mehr sein, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei. Warum? weil Christus die erlösten Menschen in einer erlösten Welt zu vollkommener Herrlichkeit führen wird und so die ganze Schöpfung zum Ziel gebracht wird. In ihm, in Christus. Amen.